suche das Strahlen auf eurem Angesicht. So eine kleine Ahnung habe ich davon. Es ist eine uralte Erfahrung, solange es Lehrvorträge gibt, dass sich die meistens an die richten, die nicht da sind. Aber sei es drum. Ich komme heute zum zweiten Teil meiner Predigtreihe zum Thema Reden von Jesus. Und heute ist der Untertitel Lernen von Jesus. Deswegen, weil das Entscheidende ist nicht, dass wir große Bibelkenner sind, dass wir viel Wissen, immer mehr Erkenntnis aufnehmen. Allein entscheidend ist, dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Beim letzten Mal habe ich 4 Grundsätze für eine gelingende Gemeinschaft mit Jesus aufgeführt. 4 Grundsätze, die auch für ein Gelingen der Gemeinschaft in der Ehe, in der Familie, im Beruf, in jeder Alltagssituation gelten. Das muss ich einer klar machen. Wenn wir im Beruf Schwierigkeiten haben, da ist genau der gleiche Grundsatz, genau die gleichen Grundsätze gefordert. Ich kann den Beruf nicht bestehen, wenn ich da nur Pflichterfüllung sehe und die Liebe draußen lasse. Ich habe Gelegenheit gehabt, mit einigen jungen Leuten darüber zu sprechen und sie haben gesagt, oh, Mann, das ist ja auch in meiner Situation. Kannst du mir die Grundsätze nochmal vermitteln? Ich wiederhole sie nochmal. Oder erinnert ihr euch noch? Wie viel von den 4 kriegen wir zusammen? Das ist gut 4 Wochen her. 4 Grundsätze von Gemeinschaft.
Was würde Jesus an unserer Stelle tun?
Was lernen wir aus der Verbindung zu Jesus? Was ist Voraussetzung, damit Gemeinschaft in der Gemeinde, im Beruf, in der Ehe und in der Beziehung zu Jesus gelingen kann?
Liebe, verzeihen, großzügig.
Liebe ist ein Punkt, ja.
Man muss verzeihen können. Man muss großzügig sein. Das ist alles dazu.
Ja.
Ich glaube, das Größte ist die Vergebung. Wir müssen einander vergeben. Mhm. Ich kann dir verzeihen.
Also ich versuche es nochmal, bring es nochmal vor und habe mir dann Gedanken gemacht, wie kriege ich das in meinen Kopf rein, weil ich nämlich ehrlich gesagt nach 4 Wochen auch die Punkte nicht mehr aussagen konnte. Ich nenne die Punkte nochmal und habe ich mir gedacht, werdet ihr anschließend sehen, ich denke, wie kriege ich irgendwie eine Formel, so eine Eselsbrücke rein. Am Anschluss sage ich das nochmal, das sind nämlich dann 4 Ws. Erstens, Voraussetzung für eine gelingende Beziehung ist der andauernde Wunsch, den anderen immer besser zu verstehen. Versuchst du es andersrum, den andauernden Wunsch immer besser verstehen zu werden, wirst du schon scheitern. Geht gar nicht anders. Zweitens, Liebe. Ja, wie denn Liebe? Wenn man hört, was so Liebe gesagt, wenn man Fernsehen anschaltet, da für alle Augenblicke fällt das Wort Liebe. Da sagen die zum Beispiel, bis morgen Abend, ich freue mich auf Sie. Die haben mich noch nie gesehen, die kennt mich gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich morgen Abend wieder einschalte, aber ich freue mich auf Sie. Leere Floskeln. Liebe definiert als grenzenloses Wohlwollen. Du gehst mir fürchterlich auf den Zwirn, du gehst mir auf den Wecker. Aber trotzdem wünsche ich dir nichts Böses. Und nicht nur nicht wünschen, ich wünsche dir alles Gute, sieh zu, wie du klarkommst. Nein, grenzenloses Wohlwollen in Denken, Worten und Taten. Also sozusagen, naja gut, heute habe ich es mit dir so nicht drauf, aber ich will dir ja wohl. Ne? Nein, dann trotzdem zu sagen, wir haben Gabi mal aus dem Urlaub einen Spruch mitgebracht, weil ich den so gut fand. Und der hängt bei ihr jetzt über der Küchentür. Und da steht drauf, wenn ich ganz besonders unerträglich bin, dann lieb mich besonders, weil dann brauche ich es am dringendsten. Und Taten. Also nur reden Das ändert noch nichts. Und drittens, der feste Wille, Wort zu halten. In der Taufe nehmen wir Jesus als Herrn an. Aber das, was ist das denn? Nur so ein dahergesagt, so, naja, gut, schön, du wirst schon richten. Wir können es nicht richten. Aber wenn nicht der feste Wille da ist, alles, was in meiner Macht steht, ist nicht viel. Ich bin ja schon ein bisschen älter, habe das in meinem Leben schon erfahren. Aber der feste Wille, der darf da sein. Und wenn alle diese drei Punkte, alle drei sind ja nur drei Punkte, erfüllt sind, wird die Beziehung garantiert Schiffbruch erleiden. Die Beziehung in der Gemeinde auszuharren, die Geschwister zu lieben, den festen Willen zu haben, ich möchte euch lieben, ich möchte mit euch ausgehen, ich möchte nicht ausfallend werden, ich möchte mich unterordnen, ich möchte euch dienen, könnt ihr alles vergessen, es wird Schiffbruch erleiden. Wenn der vierte Punkt nicht da ist, und das ist die Gnade, ich koche innerlich, wenn ich dann höre, in unseren Reihen, wir haben heute mal auf unserem Angesicht und wir sind so dankbar, wo ist unsere Dankbarkeit, dass das Wirklichkeit ist? Gnade ist nie billig für den, der sie gewährt. Wenn Jesus uns nicht jederzeit in unserem Leben zur Seite stehen würde, wir würden noch nicht mal in die Gemeinde kommen. All das in unseren Beziehungen geht nur mit Gottes Hilfe. Die Minister, die schwören ja auch im Bundestag dann noch, wenn sie vereidigt werden, ne? Oder sie machen es, lass uns bleiben, ne? So wahr mir Gott helfe. So, jetzt versuche ich nochmal, euch da so eine Eselsbrücke zu bauen. Diese vier Ws sind Wollen, Wohlwollen, Wort und Werk. Wollen, das ist mein Wunsch. Wunsch kann man auch mit Wollen sagen. Wohlwollen ist das schon mehr als Wunsch. Nicht irgendein Wunsch, sondern etwas Gutes wollen. Wort ist, was Jesus auch ist, der Wille, der Logos, die wirkliche Wahrheit. Nicht nur einfach so sagen, musste das mal jemand sagen, wo die Ehe in der Krise war, sag mal, hast du bei deinem Ehegelöbnis hinten die Finger unterm Rücken gekreuzt? Sondern wenn ich Wort sage, so nach dem Motto, eine Frau ein Wort, ein Mann ein Wörterbuch. Und viertens Werk. Sich bewusst zu sein, das Werk ist nicht unser Werk, das ist und bleibt Jesu Werk. Und wenn wir von Gemeindebauen reden und von Let's Start Talking reden, dann sollen wir uns nicht einbilden, wir machen das. Wir sind nur Werkzeuge. Hier wirkt wirklich der Heilige Geist. Hier ist Gott unmittelbar am Werk. Und wenn wir meinen, wir müssen das bewerkstelligen, dann sollten wir es besser bleiben lassen. Je mehr ich davon höre, was auf uns zukommt, denke ich, ja Gott, das geht wirklich nur, hätten wir auch die Finger davon gelassen, als die beiden hier waren und erzählten. Ihr werdet sagen, unmöglich, schaffen wir nicht, sind wir viel zu klein, zu, geht gar nicht. Das geht nur mit Gottes Hilfe. So, also, wollen, Wohlwollen, Wort und Werk. Wollen, Wohlwollen, Wort und Werk. Ich werde nochmal fragen in 6 Wochen. Kommen wir zum ersten Stichwort. Der ausdauernde Wunsch, einander besser verstehen zu lernen, eine persönliche Beziehung, braucht zum Überlegen Austausch und Kommunikation, was eigentlich das Gleiche ist, aber das ist noch nicht mal Englisch. Aber es wird ja jeder verstehen, wenn wir Deutsch reden, wäre schlimm. Und ich bin immer noch beim Reden von Jesus und deswegen wir von jetzt an das fast nur noch aus Zitaten bestehen. Im Markus-Evangelium sagt Jesus, was sagt über Jesus? Denn er hatte vor, seine Jünger zu unterrichten. Nicht so wie ich heute Morgen, das ist Jesus, der größte Lehrer aller Zeiten. Er sagte ihnen, der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert werden und die werden ihn töten, doch 3 Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. Doch sie, die Jünger, wussten nicht, was er damit sagen wollte, wagten aber nicht, ihn danach zu fragen. Was denkt ihr, wie viele Krisen im Beruf? Da geht jemand zum Chef rein, holt sich einen Anraunzer ab oder lässt sich erklären, dass alles nicht so gemeint war, kommt wieder raus und sagt, war ein wunderbares Gespräch. Achso, war es wunderbar? Geändert hat sich eigentlich nichts. Wenn man ins Theater geht und sieht eine Komödie, dauert 2 Stunden, die könnte nach 2 Minuten zu Ende sein. Wenn die nur mal miteinander reden würden, das ist eine einzige Wirrung von Missverständnissen. In Tragödien, die dann, gerade in den griechischen Tragödien, die zum Tod führen, die zum Mord führen, alles nicht erforderlich, wenn man nur miteinander reden würde. Nachfragen. Kann doch nicht sein, dass sich Dinge aufstauen im Beruf, in der Gemeinde, nach Jahren. Also ich frage mich dann, habe ich jahrelang weggehört? Bemühe mich. Oder haben andere jahrelang geschwiegen? Wohl auch nicht. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Das ist nicht nur so etwas, was ich euch heute Morgen sage, um meine Zeit rumzukriegen. Ich möchte, dass es euch reingeht ins Herz. Reden, reden, reden. Und nicht dabei lassen. Ich und ich werden ein Chef, der sagt immer nicht reden, tun. Kann nicht nur beim Reden bleiben. Aber wenn man nicht richtig zuhört, dann muss man sich vorstellen, was ich gerade geschildert habe. Jesus sagt ihnen, ich gehe jetzt nach Jerusalem, da werde ich ans Kreuz angenagelt. Unmittelbar darauf, nicht 3 Tage später, weniger als 3 Minuten später passiert dann Folgendes. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, an Jesus heran und sagten, Rabbi, wir wollen, dass du uns eine Bitte erfüllst. Wir kennen jetzt die Stelle schon, muss man vorstellen, was jetzt kommt. Wenn einer daran kommt, Herbert, ich möchte, dass du mir eine Bitte erfüllst. Na, was wirst du jetzt denken, nachdem du gerade mit mir so geredet hast, ich habe so große Probleme. Uli, muss ich dir mal sagen, damit du das auch vorgewarnt bist, da kommt einiges auf mich zu. Und dann sage ich, Herbert, ich habe eine große Bitte an dich. Da wäre die kleinste Bitte ja noch, hol mir ein Glas Wasser. Nicht machen, ich meine das nicht. Aber was dann kommt, ist ja wohl die Spitze. Wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit links und rechts von dir sitzen lässt. Was denkt ihr wohl, wie weh Jesus das getan hat? Wie weh tun wir manchmal unseren Mitmenschen mit unserem Egoismus? Egoismus ist übersteigertes Selbstwertgefühl. Keiner von uns kann ja anders, als die Welt von sich aus zu sehen. Wenn wir so kritisch sagen, der hält sich für den Nabel der Welt. Ist aber so. Du kannst ja nur von dir aus denken. Aber was nicht, was übertrieben ist, was wirklich Egoismus in dem Sinn ist, ist dann, ach, wenn es mir gut geht, wenn ich mich wohlfühle, du tust mir so gut. Das ist ja auch das, wenn jemand neu in die Gemeinde kommt. Ne? Hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich geborgen, die beste Gemeinde der Welt. Endlich habe ich gefunden, was ich suchte. Dieter Fricht dann früher mal zu sagen, wenn du diese Gemeinde gefunden hast, tritt ihr bitte nicht bei. Weil dann war sie mal eine perfekte Gemeinde. Kommen zum zweiten Stichwort, Liebe. Und zwar Liebe als Fortschritt vom Verliebtsein zur Liebe. Das gilt im Glauben wie in der Beziehung zwischen 2 Menschen in der Ehe. Ich habe das Gefühl, dass immer diese Sterne im Bauch, die man ja auch im Glauben hat. Ah, ich habe es erfasst. Jesus, ich bin dir so dankbar. Man möchte am liebsten, das ist jetzt katholisch, von den Knien gar nicht wieder hochkommen oder bei der Taufe aus dem Wasser nicht wieder auftauchen. Wenn man Taufen erlebt, dann habe ich immer das Gefühl, die ertrinken. Die wollen, der Täufer muss sich fast wieder hochziehen, weil das ist ja so Augenblick, dieses innige Erleben. Aber ist das Bild von Liebe? Was ein Leben lang die Liebe als Verliebtsein in der Potenz, wo immer größer die Liebe wird. Wo Eker mich fragt, mindestens 3-mal die Woche, liebst du mich noch? Und dann lässt sie nur eine Antwort gelten. Mehr denn je. Mehr denn je. Und ich versuche das mal zu variieren, dann sage ich mehr als gestern, das zählt aber nicht. So ist aber die Frage, wie echt ist das? Jesus gibt uns da einen Rat. In der Welt herrschen die Könige über ihre Völker und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Wenn wir das so lesen, dann müssen wir den Hintergrund wissen. Daher ist gekommen das Gottkaisertum in Rom. Die wollten von ihren Völkern als die alleinigen Wohltäter anerkannt werden. Erst war dann das Kaisertum, das göttliche Kaisertum, und dann war es bald der Kaiser, der göttlich war. Die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Doch bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil. Der Größte unter euch soll auf einer Stufe mit den Geringsten stehen und der Führer sei wie ein Diener. Es gibt immer noch Führer. Es ist nicht gesagt, dass es keine Führer gibt. Aber der Führer sei wie ein Diener. Er hat das Bewusstsein, ich bin keinen Deut besser oder gelehrter oder wertvoller als meine Mitschwestern und Mitbrüdern. Sondern was ich tue, sagt Jesus seinen Jüngern, das tue ich als Dienst. Das ist manchmal die Frage, wie es aufgefasst wird. Ich bin ja fast rückwärts runtergefallen, als Fritz mich anrief und sagte, und ich dachte, ich war den Abend ziemlich deutlich und hat keinen Streit gegeben. Und der Knabe, der da war, von den Zeugen, als ich bei Fritz war und wir darüber diskutiert haben, habe ich schon ein paar klare Worte gesagt. Und Fritz sagt, Mann, sagt er, das war ein Erlebnis. Du warst so direkt, du warst so klar in deiner Aussage. Das hat mir sehr geholfen. In der Bibelstunde bist du manchmal so diplomatisch und dann habe ich das Gefühl, dann willst du keinen wehtun. Also ich hatte das Gefühl, dass er es manchmal ganz anders auffasst. Aber kann man sehen, was nun auch so selektives Hören ausmacht. Was Jesus meint ist, für andere da sein. Wenn das mal wegkäme, dass wir nicht denken, der andere ist für mich da, sondern was Jesus gemacht hat, für andere da sein. Dass das auch einen großen, Befriedigung vielleicht der falsche Ausdruck, aber dass wir merken, dass das echt ist, ist dann, wenn es uns gelingt, nicht an uns in erster Stelle zu denken, sondern für andere da sein. Ich weiß, als ich noch klein war und Gabi saß neben mir und da gab es noch keine Sicherheitsgurte und über die Straße lief ein Kind unmittelbar vors Auto. Ich habe es auch angefahren, aber ist dann aufgestanden und weggelaufen. Aber meine erste Reaktion war, Hand rüber zu Gabi. Das ist das. Für andere, ohne an sich selbst zu denken. Das ist eine ganz normale, sollte für einen Christen eine ganz normale Reaktion sein. Und ich habe mit mir selber gewettet. Es gab zwei Vorschläge für den Text zur heutigen Predigt. Und ich dachte, wenn ich Barbara richtig kenne, dann nimmt sie die Stelle aus Philippa. Und es war dann auch so. Weil die Stelle vermittelt uns ein wirkliches Bild von dem, was christliche Liebe ist. Jesus sagt, denkt nicht an euer Wohl, sondern auch an das des anderen. Also nicht etwa, dass wir meinen, wir müssen jetzt die großen Asketen werden und nur noch für die anderen da sein und selbstlos verbrennen von zwei Seiten und irgendwann ist der Burnout da. Nein, nein, nicht nur an euer, habt auch das Interesse des anderen im Blick. In jeder Krise, in jedem Beruf, in jeder Gesprächssituation, in der Gemeinde, im Gemeindeforum, Gespräch unter Geschwistern. Immer zu sagen, ich kann mich doch nicht verleugnen, ich bin ja auch noch da, ich mache mich ja nicht unsichtbar, damit ich keinen Anstoß mehr gebe. Aber bei jedem Gespräch auch das Wohl des anderen im Blick haben. Eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen. Er war Gott. Er war Gott. Er war das Leben in Person. Über ihn gab es keinen Chef mehr. Er hatte alle Macht und alle Recht über uns zu verfügen, sag ich, geht im Text weiter, und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Manche Menschen versuchen mit aller Gewalt, Gott gleich zu werden, kann aber nicht gelingen. Geht weiter. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven. Das ist für uns so ein hartes Wort. Wir würden heute vielleicht sagen Diener, Knecht gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn als Menschen. Die sahen ihn in seiner Wirklichkeit, von seiner Göttlichkeit, von seiner Herrlichkeit. Ich trage diesen Anzug nicht, um euch zu gefallen. In der Männerfreizeit sagte jemand, dass es nicht erlaubt ist, in einer Versammlung am Sonntagmorgen eine Krawatte zu tragen. Für mich hat das einen ganz anderen Sinn. Offiziell. Ich habe mich irgendwann gefragt, wie würde ich gehen, angezogen, wenn ich bei meinem besten Klienten, von dem ich lebe, eingeladen wäre zum Essen. Da würde ich so gehen, wie ich jetzt aussehe. Und da wird mir gesagt, und so gehe ich demnächst in die Gemeinde. Also nicht, um euch zu imponieren. Jesus erniedrigte sich selbst und er gehorchte Gott bis zum Verbrechertod am Kreuz. Und Joachim hat das heute Morgen sehr deutlich gemacht. Diese einzelnen Szenen, das ist schon schwer auszuhalten. Aber das hat Jesus aus Liebe gemacht, nicht aus Sadismus, weil er gerne leiden würde. Das hat er uns zu Liebe gemacht. Ob er es gerne gemacht hat, das ist die andere Frage. Glaub nicht, sonst hätte er nicht gebetet, Vater, lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber er hat es bewusst, freiwillig, aus Liebe zu uns aufgenommen. Und viele Dinge, die passieren im Beruf, die sind auch nicht lustig. Viele Dinge, die passieren in der Gemeinde, die jemand tut, sind auch nicht lustig. Die Frage ist nur, Joachim hat es am Freitagabend gesagt, überleg mal, machst du das dir zuliebe oder machst du das Gott zuliebe, weil du gut aussehen willst oder weil du Gott liebst? Ein sehr alter Pfarrer erzählte mir, dass er einen Mann trösten wollte, der nachdem er 16 Jahre seine Frau gepflegt hat, und da ist die Frau gestorben und er sagte, es ist vielleicht besser für ihre Frau und für sie. Und dann hat der Mann mir eine Lektion erteilt und hat gesagt, Herr Pfarrer, wie können Sie sowas sagen? Ich habe meine Frau doch geliebt. Obwohl das bestimmt nicht lustig war für ihn. Ich verkürze das gestern. Ich gucke nicht auf die Uhr. Ich verkürze es nur. Zur Liebe gehört unbedingt eins. Anteil geben. Wenn wir nicht sagen, ich fühle mich schlecht, ich habe Probleme, hör mal zu. Ja, wie soll das denn mit der Liebe wachsen, wenn ich gar nicht weiß? Ich denke, der ist immer fröhlich, immer ausgeglichen, der geht es wirklich richtig gut. Ja, wie sollen wir einander lieben, wie sollen wir einander besser kennenlernen, besser verstehen, wenn wir nicht Anteil geben? Das Beispiel daraus, wir kommen da jetzt dran im Johannesevangelium, wo Jesus für seine Jünger und für alle, die nach ihm Christen werden, betet. Vater, lass sie eins sein, wie wir eins sind. Die sollen nicht die Dreieinigkeit werden, sondern so, wie der Jesus alles nur getan hat für seinen Vater, so einig. Wir sagen heute, passt kein Blatt Papier mehr zwischen. So sollen wir sein. Und ich fühle mich davon getroffen. Ich möchte jeden von euch treffen. Ob es mir gelingt, ist die andere Frage. Aber fragen wir uns, wie viele Meilen sind wir davon entfernt? Und dann kommt der feste Wille. Da will ich auch mal vorführen, wie das mit dem festen Willen aussieht, wenn wir uns auf uns verlassen. Ich will Petrus nicht Schlingel nennen, aber ich fühle mich in sehr vielen Punkten so mit ihm verbunden. Ich erkenne da mal eine gewisse Ähnlichkeit im Charakter. Da sagte Petrus zu ihm, zu Jesus, und wenn alle an dir irre werden, ich werde dich nie verlassen. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, noch heute Nacht, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Nein, erklärte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, niemals werde ich dich verleugnen. Das Gleiche beteuerten auch alle anderen. War in meinem Leben auch schon mal so, ne, so begeistert. Also da nichts, ich kann, von meinem Glauben kann mich auch wirklich nichts mehr abbringen. Gestern Abend war das auch Gegenstand unseres Gesprächs. Kann ich mit jemandem noch ergebnisoffen diskutieren? Ich sage, nein, ich kann immer noch lernen, immer dazu lernen. Aber eins, ich habe Jesus als meinen Herrn ergriffen. Aber versprechen, ich habe den festen Willen, nie loszulassen. Aber wohl wissend, dass ich auf seine Gnade angewiesen bin. Und wie das dann so geht, keine Beziehung ist ohne Krise. Gerade hat er das noch versprochen und dann geht, während Jesus verhört wurde, während Jesus geschlagen wurde, wir müssen uns das vor Augen führen, wir lesen das locker drüber weg, das ist Wirklichkeit. Während sich Petrus noch draußen im Hof aufhielt, kam eine Dienerin auf ihn zu und sagte, du warst doch auch mit dem Jesus aus Galiläa zusammen. Das war nicht mal eben so, ach, kennst du den? Wie schön, ne? Oder erzähl mal, nee, Bürschchen, du warst mit dem zusammen und du wirst jetzt hier mit angeklagt. Aber Petrus stritt es vor allen ab, hat gesagt, nicht weiter sagen, ne? Ist nicht so. Nein, nein, das haben alle gehört. Ich weiß nicht, von wovon du redest. Aber was, ich soll den kennen? Ich mit dem? Du weißt gar nicht, wovon du redest. Sagte er und ging aus dem Torgebäude hinaus. Weg davon, Abstand nehmen, nicht so nah mit dem Verbrecher da zusammen sein. Dort sah ihn eine andere Dienerin und sagte denen, die herumstanden, nicht zu Petrus, sondern zu denen, die herumstanden, der war auch mit dem Jesus aus Nazareth zusammen. Sozusagen verhaftet ihn. Wieder stritt Petrus das ab und schwor, ich kenne den Mann überhaupt nicht. Kurz darauf fingen auch die Umstehenden an, sicher gehörst du zu ihnen, dein Dialekt verrät dich ja. Das können wir gar nicht vermeiden, wie viele sagen, du kommst aus dem Kohlenpott. Bin ich beleidigt, ich komme nicht aus dem Kohlenpott, ich komme aus Westfalen, aber für die Hamburger ist das Gleiche. Dein Dialekt verrät dich da, du hast überhaupt keine Ausrede mehr. Kann nur sein, dass du mit diesem Verbrecher zusammen warst. Und jetzt kommt's. Wie oft habt ihr diese Stelle gelesen? Da fing Petrus an zu fluchen. Was meint ihr, was er dann gesagt hat? Ach bitte, liebe Frau und liebe Brüder, der hier rumsteht, müsst ihr nicht so schlecht von mir denken. Der fing an zu fluchen. Ich versuche mir auszumalen, was für Ausdrücke er gebraucht hat. Fiel mir keine ein, wo ich denke, somit, wie ich dann, wenn ich mal fluche, sage, ne, verdammt nochmal, kannst du nicht aufpassen, du Vollidiot. Denke ich, sowas würde Petrus wahrscheinlich nie in den Mund nehmen. Aber hier steht es. Er fing an zu fluchen und sagte, ich kenne diesen Mann nicht. Die Frage ist, wem ist das in seinem Leben? Es gibt ja hier ein paar, die noch jünger auf dem Weg, die haben noch was vor sich und ein paar haben schon ein bisschen längere Wegstrecke hinter sich. Wem ist es in seinem Leben noch nie passiert, dass er sich, nachdem er jemanden verleugnet hat, richtig mies gefühlt hat? Sei es ein Arbeitskollegen, sei es jemand, mit dem ich befreundet war, der angegriffen wird, ich verteidige ihn nicht, ich nehme ihn nicht in Schutz, ich sage sogar, ja, eigentlich hast du recht, habe ich auch noch nicht so gesehen, könnte was dran sein, was du da sagst. Entscheidend dabei ist, dass wir zur Einsicht kommen, dass wir unser Fehlverhalten einsehen. Man kann niemand glauben, auch in der Ehe nicht und schon gar nicht eine Beziehung sonst wo. ist, wenn es gut geht, 50 Jahre Sonnenschein. Es gibt es nicht. Aber entscheidend ist, dass man nach einem Fehlverhalten zur Einsicht kommt. Und da ist Petrus dann ein Beispiel. Dann krähte der Hahn und dann erinnert er sich Petrus an das, was Jesus zu ihm gesagt hatte. Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und an einer anderen Stelle, in einem anderen Evangelium, kommt dann, dass Jesus vorbeigeht, abgeführt wird. Und er sieht ihn an. Und Jesus sieht jeden von uns an, gerade in solchen Situationen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Das ist das, dass wir von uns selber betroffen sind in solchen Situationen. Dass wir sagen, das war jetzt nicht in Ordnung. Und dass wir den Mut haben, zum anderen hinzugehen und ihn zu entschuldigen. Und dass wir Jesus bekennen. Da haben wir jeden Tag Anlass zu. Ob wir dann bitterlich weinen, das ist die Frage. Und dann kommen wir zu dem entscheidenden Punkt und damit auch gegen Ende. Gnade, Bewahrung. Bei Jesus bekommt jeder eine zweite Chance. Wie ist das bei uns? Also ich weiß, so unserer Familie, da war das so ein bisschen so, Junge, das machst du kein zweites Mal mit dir, das will ich sagen, so doof bin ich nicht. Bei Jesus ist das anders. Das sehen wir wieder an Petrus. Als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon ben Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Gewiss, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus und wiederholte die Frage, Simon ben Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Noch einmal fragte er ihn, Simon ben Johannes, hast du mich lieb? Und erinnern wir uns, oder stellen wir uns vor, diese Frage stellt Jesus jedem Tag, jedem von uns, immer wieder. Du bist getauft, vor 20 Jahren, vor einem Tag, vor einer Woche, vor 5 Jahren. Liebst du mich? Der Vorwurf, der auch in der Offenbarung die Gemeinde trägt. Eins habe ich gegen euch, dass ihr eure erste Liebe verlassen hast. Und die Frage, die Eka stellt, liebst du mich noch? Petrus wurde traurig, weil Jesus zum dritten Mal fragte und sagte, Herr, du weißt alles. Muss ich einmal vorstellen, dass das keine Belastung für uns ist. Niemand weiß so viel Schlechtes über mich als ich selber. Mit Ausnahme von einem. Manche Dinge verdränge ich, weiß ich nicht mehr, will ich nicht mehr wissen, war nicht gut in meinem Leben. Aber Jesus weiß alle. Und das ist das, wir brauchen ihm nichts vormachen. Wir brauchen ihm uns nicht besser darstellen, als wir sind. Er sieht jeden so, wie er ist. Und er liebt jeden. Und sagt ihm mit einer Bedingung. Du änderst dich. Ab morgen bist du nicht mehr so frech zu mir. Dann will ich dich auch wieder besser lieben. Aber so nicht, meine Liebe. Nein, nein, so nicht. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Wie groß war die Liebe in der Zeit, wo er ihn gerade so fürchterlich verraten hat? Geflucht, dass er ihn nicht kennt. Aber er weiß immer noch, Jesus weiß durch allen hindurch und wenn resthaft und wenn stückhaft und wenn bruchhaft und wenn unvollkommen, dass ich dich liebe. Und dann kriegt er den Auftrag, dann sorge für meine Schafe. Jesu Antwort bedeutet für uns Gnade. Und das ist die Frage. Sehen wir diese Gnade, dieses Leuchten, dieses Strahlen in unserem Angesicht? Wie kann das anders sein, wenn Jesus sagt, und ich sage jetzt die Stelle dazu, könnt ihr nachschlagen, Johannes 5, 24. Amen, Amen. Ganz gewiss, So ist es. Passt auf, was jetzt kommt, ist ganz wichtig. Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Jesus fordert von uns nicht, dass wir Theologen werden, dass wir in der Bibelstunde immer mehr Erkenntnisse in ihn aufnehmen, immer weiter fortschreiten und bald können wir die Bibel auswendig. Was für einen Sinn hat das? Wir haben diese Tage mal darüber gesprochen, dass Leute den Koran, sagt, das sind die Leute des Buches, die sind uns sehr ähnlich, die sind sowas von meilenweit von uns entfernt. Die lernen ihre Bibel auswendig, verstehen kein Wort. Wortwörtlich verstehen kein Wort, weil sie lernen das in Arabisch. Und die können alle kein Arabisch. Keiner mehr. Selbst die Ägypter sprechen kein Arabisch. In der ganzen Welt, in China, in Deutschland, überall, wo der Koran gelesen wird, lesen sie in einer Sprache, von der sie kein Wort verstehen. Jesus sagt zu seinem Vater: Hier bin ich. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Auf diese Weise hebt er die alte Ordnung auf und setzt eine zweite in Kraft. Und aufgrund dieses Willens sind wir ein für allemal geheiligt. Weil Jesus sein Leib, und wir haben es heute Morgen eindringlich gehört, wir sind geheiligt, nicht weil wir was vollbracht haben, sondern weil Jesus sein Leib für uns geopfert hat. Und zwar aus Liebe, und aus keinem anderen Grund. Unsere Hoffnung beruht nicht auf unserer Liebe, sondern auf der Liebe Jesu.